MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Mein Name ist Jasmina Remy und wir haben heute Simon Schiersat zu Gast. Simon, um dich einmal kurz vorzustellen, du positionierst dich als Stimme für den Frieden zwischen einem freien Iran und Israel und du bist quasi ein Influencer auf diesem Gebiet. Und du studierst an der Universität Wien Politikwissenschaften, wenn das richtig ist.
Und richtig.
In deinen Beiträgen auf Instagram insbesondere betonst du, dass das Mullah-Regime im Iran nicht das Volk repräsentiert und dass Freiheit für Iranerinnen sowie die Sicherheit für Israelis und Palästinenserinnen gefordert wird. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Jasmin. Auch an alle einen guten Tag und an dich. Und es freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Ja.
Dann kommen wir doch einfach mal zur ersten Frage. Wie stellt sich denn die politische und gesellschaftliche Situation im Iran derzeit dar?
Ja, also die Situation im Iran, im ganzen Land, ist sehr komplex, weil insbesondere nach den Aufständen, nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini vor 3 Jahren und dem totalen Bruch der Bevölkerung mit dem Mullah-Regime und in weiterer Folge den Proxykriegen des Mullah-Regimes gegenüber Israel und den 12-Tage-Krieg ist die Situation innerhalb der iranischen Gesellschaft so, dass ich sagen würde, und das sind auch offizielle Zahlen aus einem Institut aus Holland, das sich mit politischen Tendenzen innerhalb des Iran auseinandersetzt, dass wir davon reden können, dass 80-90% der iranischen Bevölkerung im Iran das Mullah-Regime ablehnt als repräsentativ des iranischen Landes und im Ausland die Oppositionellen Iraner circa bei 99% die Islamische Republik ablehnen. Natürlich gibt es dann verschiedene Gruppen innerhalb des Landes und außerhalb, wie Monarchisten, Republikaner, auch Kommunisten, die verfolgen natürlich auch eigene politische Ideologien und Ziele. Nur klar ist, dass gesamtgesellschaftlich der Bruch mit den Mullahs vorhanden ist und im Moment so die Stimmung aussieht, und dass auch viele Iraner und Iranerinnen positiv gegenüber den Angriffen Israels, gegenüber Mullah-Institutionen und den Revolutionsgarden, also sehr positiv gegenüber diesen Angriffen gestimmt waren und auch quasi Netanyahu dazu aufgefordert haben, dass er den Job beenden soll. Nur natürlich muss die Revolution vom iranischen Volk selbst ausgehen, auch wenn die iranische Bevölkerung Hilfe aus dem Ausland braucht. Nur den Job müssen wir Iraner, Iranerinnen selbst zu Ende bringen, damit wir einen demokratischen und freien Iran haben. Genau.
Nach der Wiedereinsetzung von den UN-Sanktionen verschärft sich ja aktuell auch die wirtschaftliche Lage im Iran. Es gibt eine Inflation, es gibt eine Verarmung, es gibt Versorgungsengpässe. Was ist denn deine Meinung zur Stabilität des Regimes unter diesen Bedingungen? Sind die aktuell überhaupt noch handlungsfähig? Wie sieht das aus? Wie kann man das einschätzen?
Man muss wirklich feststellen und das auf den Punkt bringen, das islamische Regime im Iran war in seiner Existenz seit 1979 noch nie so schwach und instabil. Also es fehlt, wenn wir jetzt als Metapher einen Boxring nehmen, der letzte Schlag und das Mullah-Regime liegt am Boden und steht nicht mehr auf. Die Wirtschaft des Landes stand in der ganzen Geschichte des alten Persien noch nie so schlecht da. Besonders für ein Land, das das zweitmeiste Gas und das viertmeiste Öl besitzt, ist das ein Armutszeugnis, dass überhaupt kein Wohlstand für die Bevölkerung, für die eigene vorhanden wird, sondern eher in die Hamas und die Hezbollah oder in die Houthis investiert wird und das Mullah-Regime sich am Reichtum des Landes selbst bereichert und das in die eigene Tasche steckt. Und wir haben eine große Armut, Kinderarbeit, keine Frauenrechte. Die Frauen leisten sowieso einen großen Widerstand. Viele tragen überhaupt kein Kopftuch mehr. Keine Meinungsfreiheit und ja, die wirtschaftliche Lage spiegelt einfach eine Hauptthematik wider. Also das Mullah-Regime versagt an allen Enden. Auch der Umweltschutz, ein Thema, das nicht außer Acht gelassen werden darf. Nur, wenn wir uns anschauen, vor 1979 unter dem Schah von Persien, als der Iran noch mit den USA und mit Israel sehr verbündet war und sehr gute Kontakte gepflegt hat, der Iran wirtschaftlich unter den 10 stabilsten Ländern wahrscheinlich und der Rial war auf dem Weg, eine der stärksten Währungen zu sein. Nur im Moment werden jetzt sogar also Nullerzahlen weggestrichen, weil man überhaupt nicht mehr nachkommt mit dem Zerfall des Wertes der eigenen Währung, des iranischen Rial. Und ja, die wirtschaftliche Lage ist einfach nur auch ein Spiegelbild dessen für die Inkompetenz des islamischen Regimes und dass man für einen modernen Staat Laizismus sehr, sehr braucht, dass der von Relevanz ist und essentiell ist, dass man für eine moderne Gesellschaft eine Trennung zwischen Politik und Religion hat. Und es kann nur einen freien Iran geben und Frieden im Nahen Osten, indem es wirklich eine strikte Trennung zwischen Politik und Religion gibt und Politik für alle Iraner und Iranerinnen gemacht wird, unabhängig von ihrer Ethnie, von ihrem Glauben, von ihrem Geschlecht. Und ja, das wird sich dann auch in der Wirtschaft dementsprechend widerspiegeln.
Die Proteste unter dem Motto Frau, Leben, Freiheit wurden ja auch vom Regime brutal niedergeschlagen. Viele Aktivistinnen sitzen aktuell im Gefängnis, sind verschwunden und der Wunsch der Veränderung scheint aber trotzdem nicht gebrochen zu sein. Das heißt, man merkt auf jeden Fall, dass, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, viele Frauen auch Widerstand leisten, kein Kopftuch tragen zum Beispiel. Wie ist denn die Stimmung im Land? Sind die Leute zum größten Teil resigniert, vorsichtig, hoffnungsvoll? Sind sie wütend? Gibt es viel Widerstand?
Ja, ich muss sagen, vor 3 Jahren hat man ja wirklich gesehen, dass der Widerstand physisch ist. Straßenkämpfe mit Milizen des Mullah-Regimes auf den Straßen Teherans, Isfahans, Shiraz, Kermanschah, natürlich in den kurdischen Gebieten des Iran, in Balochistan, in Sahedan. Nur jetzt findet der Protest im Alltag anders statt. Also zum Beispiel, wir haben die Wirtschaft auch angesprochen, zum Beispiel aufgrund der schwachen Situation der iranischen Wirtschaft schreiben viele Menschen im Iran auf die Geldnoten ihren Unmut drauf. Das ist auch so eine neue Routine, ein neuer Gag, sage ich mal, oder stiller Protest, wenn man will, dass man auf die Geldscheine draufschreibt, nieder mit dem Mullah-Regime. Im weiteren Sinne, ich habe bei der vorherigen Frage, bin ich eh kurz drauf eingegangen, dass viele Frauen überhaupt nicht mehr ein Kopftuch tragen und das System nicht gegen alle Frauen vorgehen kann, sondern dass die iranische Bevölkerung und insbesondere die iranischen Frauen stärker sind als ihre Unterdrücker. Und ja, das ist auch ein Zeichen des Protests, weil die Frauen im Iran haben einfach genug von der Geschlechterapartheit, die unter dem Mullah-Regime herrscht. Und der zivile Aufstand findet vielleicht jetzt nicht mehr in Konflikten im Moment mit den Milizen und der Sittenpolizei statt oder den Revolutionsgarden, aber einfach im zivilen Ungehorsam. Ich trage jetzt zum Beispiel als Frau kein Kopftuch. Ich schreibe meinen Unmut auf die Geldscheine. Heute schließen wir in der ganzen Stadt oder im ganzen Land die Geschäfte, um ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser verfehlten Politik, die islamistisch und faschistisch motiviert ist von Seiten der Islamisten, die den Iran seit 1979 als Geisel halten. Ja, also es gibt viele Formen. Die Leute sind sehr kreativ. Zum Beispiel gibt es auch einen Kotelett-Tag, also persische Koteletts. Das ist ein sehr gutes persisches Gericht. Und nachdem der Soleimani damals in der ersten Trump-Amtszeit liquidiert wurde, haben die Iraner es auch zum Prozedere oder quasi zu einem inoffiziellen Nationalfeiertag gemacht, dass es, wenn ein hochrangiger Revolutionsgardist ermordet wird, insbesondere jetzt beim Fall Soleimani, dass es Kotelett zum Essen gibt, als zur Feier des Tages. Also es gibt sehr viele kreative Ansätze und die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. In Gedanken hat man schon mit dem Mullah-Regime abgeschlossen, im Wort auch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Tat. Und die Tat ist eine Revolution gegen die Islamische Republik und ein freier Iran, der die ganze Region und auch die ganze Welt stabiler machen wird und friedlicher.
Was ja natürlich auch sehr herausfordernd ist, weil das Regime die Repression aktuell weiter verschärft, mit Todesurteilen, Massenverhaftung, Medienzensur, auch zum Snapback-Mechanismus. Gibt es denn außer diesen stillen Protesten auch gerade noch Spielräume für zivilgesellschaftlichen Widerstand, dass dann wirklich dieser Protest oder diese Revolution, von der du sprichst, vielleicht hervorbrechen kann?
Ja, ich denke, was man im Kontext mit dem Iran wirklich nicht vergessen darf, und ich finde, das ist ein großes Fundament und eine wahrscheinlich die größte Bedrohung für das Mullah-Regime. 2/3 der Bevölkerung sind unter 35 Jahren alt. Die größte iranische Community außerhalb des Iran ist in den USA. Viele Iraner haben Verwandtschaft in den USA oder auch in Europa, also in der westlichen Welt. Und die Leute sehnen sich auch danach, dass sich der Iran öffnet, Frieden hat. Also die Sehnsucht ist groß, dass man nicht wirtschaftlich schwach ist, nicht Konflikte mit Nachbarstaaten im Nahen Osten hat, sondern wirklich, dass man Freundschaft hat, Frieden und auch quasi die Chance, die Optionen, sich selbst weiterzubilden und aus seinem Leben was zu machen und ein gutes Leben mit der Familie zu haben. Also ich denke, das sind Bedürfnisse, die sind menschlich und nachvollziehbar, die alle Menschen so teilen würden. Und das sind einfach menschliche Bedürfnisse, die besonders das Potenzial hegen, dass das Regime sowieso in seiner Situation noch wackeliger ist. Aber natürlich, wie du erwähnt hast, Jasmin, nach dem 12-Tage-Krieg hat sich ja auch noch mehr vieles verschärft. Also viele Leute wurden sowieso schon wegen den Aufständen vor 3 Jahren hingerichtet und eingesperrt. Nur jetzt mit dem 12-Tage-Krieg hat man zusätzlich Internetsperren durchgesetzt, zusätzliche Überwachung. Leute werden unter dem Vorwand der Spionage für Israel einfach festgenommen und hingerichtet. Es hat sich sehr, sehr vieles verschärft. Nur was man nicht vergessen darf, im Iran ist auch ein faszinierendes Phänomen. Der Iran ist eines der Länder oder wenn nicht das Land mit den meisten Konvertierungen zum Christentum. Und es mussten über tausende Moscheen im Iran schließen. Also das Mullah-Regime bewirkt mit seiner Unterdrückung, Repression gegen das eigene Volk genau das Gegenteil. Die Bevölkerung wendet sich noch mehr ab vom Regime und tendiert noch mehr Richtung Freiheit. Und das ist wie ein Pulverfass. Und in jährlichen Rhythmen sind immer Aufstände aufgrund von der wirtschaftlichen Situation, Frauenrechten, die Situation von Minderheiten, Meinungsfreiheit, der jungen Leute. Und mir kommt es so vor, jedes Mal, wenn Aufstände sind, es wird immer intensiver und größer. Und letztes Mal, vor 3 Jahren, hat es den gesamten Iran erfasst. Mehrere Gruppen, die das Schicksal einer jungen kurdisch-iranischen Frau nicht kalt gelassen hat, sondern einfach, es ist eine Zeitenwende, nicht nur in Europa mit dem Einmarsch Putins in die Ukraine, nicht nur mit dem Hamas-Pogrom am 7. Oktober. Es findet eine Zeitenwende im Iran statt. Und wir leben in sehr bewegten Zeiten und der Iran ist aufgrund seiner geopolitischen Lage ein Land, das von großer Relevanz und noch immer, obwohl wir eine schlechte politische Führung haben, verliert das Land trotzdem nicht an Bedeutung als Brücke zwischen Europa, Afrika und Asien.
Du sprichst dich ja auch öffentlich immer sehr für eine Normalisierung zwischen dem Iran und Israel aus. Ein Tabubruch sowohl im iranischen Machtapparat als auch in Teilen in der Opposition. Was für Reaktionen bekommst du denn von Iranern und Iranerinnen darauf?
Ja, also ich muss einmal zuerst festhalten, meine Meinung kommt ja nicht von ungefähr. Das iranische Volk und das jüdische Volk teilen eine Geschichte, die bis zum babylonischen Exil 586 bis 539 vor Christus, als der achämenidische König Kyros der Große die Juden befreit hat von Nebukadnezar II. Und auch den Tempel wieder aufbauen ließ. Und auch das Purimfest, das ist eine persisch-jüdische Geschichte, wo die Prinzessin Esther den persischen König heiratet und die Juden im persischen Reich von dem königlichen Berater Haman rettet. Darum gibt es die Haman-Taschen. Und vor 1979 wissen wir, dass der Iran und Israel unter dem Schah sehr gute Beziehungen auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und technologischer Ebene hatten. Also vor 1979 haben 100.000 Israelis im Iran gelebt und der Iran hat trotz Mullah-Regimes nach Israel im Nahen Osten noch immer die größte jüdische Community im Nahen Osten. Daher kommt mal mein historisches Verständnis, dass wir eine sehr lange Geschichte und auch durchwegs eine positive Freundschaft gepflegt haben mit dem jüdischen Staat und auch mit dem jüdischen Volk. Und im weiteren Sinne, ich war selbst als Kind im Iran. Ich kenne die Natur des iranischen Volkes sehr warmherzig, sehr gastfreundlich, auch große Teile sehr gebildet. Auf der anderen Seite war ich 2 Monate vor dem Hamas-Angriff in Israel und ich habe in Israel auch Eindrücke bekommen, die ich so nie durch das Lesen oder durch Videos schauen bekommen hätte. Also einfach ein moderner Staat, ein sehr diverser Staat, vielfältig. Vieles von dem, was ich gesehen habe, hat nicht dem Norm gewisser Medien entsprochen. Ja, also ich habe auch sehr viel Koexistenz gesehen, technische Innovation, Startups, Freiheit und Demokratie. Und ja, auch in der Umweltproblematik wäre Israel ein wichtiger Verbündeter, dass man im Iran die Kurve kriegt, wenn das Mullah-Regime einmal Geschichte sein sollte. Und das sind einfach alles Komponenten. Ich sehe nicht als Iraner oder Austro-Iraner, der mit westlichen Werten groß geworden ist, Houthis als Verbündeten, bei denen Frauen unterdrückt werden, keine Meinungsfreiheit herrscht und bei denen Homophobie und Antisemitismus an der Tagesordnung stehen. Für mich ist die einzige Demokratie im Nahen Osten viel eher, kaum vergleichbar, ein potenzieller Verbündeter für einen zukünftigen freien Iran. Also das sind mehrere Komponenten für mich. Zum einen historisch, zum anderen einfach von der Logik her und vom Demokratieverständnis, dass ich mich dem jüdischen Staat quasi, dass ich dem gegenüber positiv gestimmt bin als Verbündeter für einen freien Iran und dass wir nicht Abraham Accords haben werden, sondern im Sinne von Kyrus dem Großen Cyrus Accords, in dem wir Frieden schließen zwischen einem freien Iran und Israel. Und um auf den anderen Teil der Frage zu antworten, ja, natürlich gibt es nicht nur Leute, die mir positiv gestimmt sind aus der iranischen Community. Was besonders interessant ist, auch mit Blick auf Pro-Hamas-Märsche im Westen, sind es genau die Gruppierungen an Exil-Iranern, die sich selbst den Mujahedin zuordnen oder der Tudeh-Partei und selber von sich behaupten, sie wären links, aber dann gemeinsame Sache mit Islamisten machen. Also das ist dieser Teil von Iranern, Iranerinnen im Ausland, der mir negativ gestimmt ist. Nur ich muss auch sagen, der Großteil der Iraner und Iranerinnen will eine Normalisierung mit Israel, hat positive Gefühle gegenüber dem jüdischen Volk und dem jüdischen Staat oder steht neutral dem gegenüber, aber wo wir uns zum Großteil einig sind, denke ich, und diese Rufe hört man auch in Teheran im Azadi-Stadion, im Fußballstadion, unser Geld nicht für die Hamas und für die Hisbollah, unser Leben für den Iran. Und das hört man im Iran. Und ich sage mal, man kann nicht vor 3 Jahren Frauen leben Freiheit schreien und dann mit den Proxys der Henker unserer eigenen Bevölkerung gemeinsame Sache machen. Das ist einfach nur paradox und widersprüchlich. Ich denke einfach, man muss ein Rückgrat zeigen. Und ich stehe ganz klar an der Seite Israels und an der Seite der iranischen Bevölkerung. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Da geht es wirklich um westliche Werte, um auch westliche Zivilisation. Und ich werde nicht meine Hand Islamisten oder irgendwelchen Faschisten reichen. Der moralische Kompass vieler Leute ist mehr als fragwürdig. Nur heutzutage ist es wichtig, dass man Klartext spricht. Und ich bin auch bereit, Klartext zu reden. Und ja, das sind meine Indizien, warum ich Frieden mit Israel möchte.
Ich habe auf jeden Fall auch immer das Gefühl, dass Iranerinnen und Iraner diese gleichen Werte, von denen du auch gerade gesprochen hast, mit Israel auch viel eher sehen und auch sich danach sehnen. Wo liegen denn aktuell die größten Hürden für einen echten Dialog zwischen Iranern und Israelis? Liegt das vielleicht eher im Bereich religiöser Ideologie, geopolitischer Interessenpolitik, die du auch gerade schon kurz angesprochen hast? Oder ist dann dieser Punkt der Propagandamaschinerie des Regimes vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wo der echte Dialog dann stattfinden könnte?
Ja, also ich denke, die Frage ist in einem zu beantworten. Das, was zwischen uns Israelis und Iranern steht, ist die Islamische Republik. Punkt. Also bei Israel geht es halt mehr darum, dass die eigene Existenz abgesichert ist und auch potenziell Frieden herrschen kann für Israel, also Sicherheitsgarantien und Frieden. Bei der iranischen Bevölkerung geht es wiederum darum, dass man Freiheit hat. Nur das steht zwischen den beiden Bevölkerungen. Nur, wie gesagt, ich denke, die Bevölkerungen selber zum Großteil haben ein sehr positives Bild voneinander. Und auch in Europa, wenn sie, also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Demonstrationen, die für Israel sind, schaust, dann sieht man ja auch oft nicht nur die israelische Flagge, sondern auch oft die iranische Flagge. Also das heißt, es gibt Sympathien. Und das ist jetzt nicht nur ein Einzelfall, sondern die iranische Bevölkerung hat ein Bewusstsein für die Historie, die ich erwähnt habe. Und man weiß auch selber aufgrund der Herrschaft der Mullahs genau, mit was es ist, also mit was Israel es zu tun hat. Mhm. Wir wissen, Israel hat es mit der Hamas zu tun. Wir wissen, die Hamas wird vom Mullah-Regime gesponsert. Wir wissen, diese beiden politischen Komponenten sind islamistisch. Und wir wissen auch, was Islamisten Menschen antun, die sich nicht unterordnen und dagegen ankämpfen, dass man plötzlich in einem Staat aufwacht, wo die Scharia vorherrscht, Todesstrafen vollzogen werden, Frauen vergewaltigt werden, Juden verfolgt werden, Minderheiten verfolgt werden. Ja, und ich denke einfach, mit einem gesunden Hausverstand, ein normaler Mensch wird sich dem nicht anschließen, sondern sich zur Wehr setzen. Und daher kommt die Solidarität gegenüber Israel nicht aus einem freien Vakuum.
Wie stark ist denn der Wunsch, insbesondere auch der jungen Generation von Iranern und Iranerinnen, nach einer friedlichen Beziehung zu Israel? Man geht ja mittlerweile auf Distanz, auch zu dieser antizionistischen Rhetorik. Das kriegt man auch immer häufiger mit. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also ich habe da einen unglaublichen Clip gesehen. Ich denke, der ist schon etwas älter, aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das Mullah-Regime hat in Teheran, in der Hauptstadt des Iran, eine riesige US-Flagge am Boden installiert und eine israelische Flagge, damit die Leute quasi auf den Feind draufsteigen. Ne? Auf den bösen Satan, die USA und den bösen Satan, eine kleine Schwester Israel. Nur das Interessante ist, der Großteil der Leute geht an den Flaggen vorbei und steigt nicht drauf. Und es sind einzeln Leute draufgestiegen und die wurden von der Mehrheit der Bevölkerung im Iran ausgepfiffen. Und es kommt auch zu Graffitis in der Stadt, wo sehr pro-israelische Parolen ganz groß auf Gebäuden in Teheran draufgesprayt werden oder zu Rufen von Gebäuden herab, damit das die ganze Nachbarschaft mitbekommt. Ja, dass man bereit ist für Frieden mit Israel und sich den Sturz der Islamischen Republik wünscht. Und ja, wie gesagt, die junge Bevölkerung hat die Bedürfnisse auch anderer junger Menschen wie im Westen. Social Media, sich freizügig anziehen, auf ein Date gehen ins Kino, mit Freunden auf eine Party gehen und dann ein Bier trinken, sich austauschen, international verknüpfen. Auch kritische Meinungen äußern zu dürfen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und Israel, denke ich, ist aufgrund seiner politischen Realität der idealste Partner. Auch mit den engen Kontakten zu den USA Und der Iran wäre ja auch, es wäre nicht nur für die eigene iranische Bevölkerung interessant, sondern der Iran selbst hat ja auch aufgrund der wirtschaftlichen Ressourcen und auch aufgrund der gebildeten Bevölkerung, insbesondere der iranischen Frauen, die auch bei vielen Prüfungen erfolgreicher abschneiden als die Männer, muss man auch dazu sagen, ein riesiges Potenzial. Also der Iran wäre ein sehr großer und sehr attraktiver Markt, wo das Interesse von beiden Seiten vorhanden wäre. Also sowohl vom Westen als auch von der iranischen Seite.
Ja, danke auch für diese sehr anschaulichen Beispiele und sehr bildhaft. Das ist, glaube ich, ganz schön, um die Situation auch besser zu verstehen und sich das vielleicht auch besser vorstellen zu können, wenn man mit der Region auch vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte hat. Kommen wir zu Hamas, Hisbollah und den Houthi-Milizen. Der Teheran unterstützt aktuell weiterhin den Kampf gegen Zionismus. Nimmt diese Parolen in der Bevölkerung noch jemand ernst?
Also es ist einfach, ich kann wirklich sagen und ich denke, spreche ich vielen Iranern, Iranerinnen aus dem Herzen, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass unser Geld, also von unseren Ressourcen, in Schulen investiert werden, in Krankenhäuser, in Infrastruktur, in Bildung, in Wissenschaft, in die eigene Wirtschaft, in den Wohlstand des Landes, der Bevölkerung. Wir wollen nicht irgendwelche islamistischen Proxys wie die Hamas im Gazastreifen oder die Houthis im Jemen oder die Hisbollah im Libanon unterstützen, weil genau das spiegelt einfach nicht das Interesse des iranischen Volkes wider. Und ja, ich meine, man muss sagen, natürlich bei manchen Bevölkerungsteilen, besonders in den ländlichen Gegenden oder bei Gesellschaftsschichten, wo jetzt vielleicht der Bildungsgrad jetzt nicht so hoch ist, es ist wahrscheinlich schon anfälliger für diese antizionistische Propaganda des Regimes, nur es hält sich auch in Grenzen. Also der Großteil der Bevölkerung hat einfach gesehen, was das Regime gegen das eigene Volk macht und wie die Region auch vom Regime aus bewusst destabilisiert wird, und auch abzulenken für die eigenen Versäumnisse innerhalb des Staates, des Landes. Und ich sage mal, die iranische Bevölkerung hat doch ein kollektives Gedächtnis. Also man kann nicht vergessen, was die letzten Jahre und Jahrzehnte angerichtet wurde. Und das Mullah-Regime erschafft sich seine eigenen Dämonen. Mit jedem Iraner, den man hinrichtet, mit jeder Intervention eines Proxys im Ausland erschafft man sich seine eigenen Feinde Stück für Stück mehr und das Regime grabt sich sein eigenes Grab. Also es schafft sich sein eigenes Grab und es ist nur eine Frage der Zeit. Also wir führen jetzt hier und jetzt dieses Interview, aber meine Frage ist, welchen Iran werden wir in 5 bis 10 Jahren sehen? Und man sieht jetzt schon Tendenzen, es wird ein ganz anderer Iran sein. Und ich spreche nicht vom Mullah-Regime, sondern von der iranischen Gesellschaft. Und ich musste auch an den Westen appellieren. Der größte Verbündete des Westen mit Israel wäre im Nahen Osten die iranische Bevölkerung. Einfach von der Einstellung her, von der Perspektive, von den Meinungen. Und ich denke, das muss man sich mehr vor Augen halten, weil ansonsten betreibt man denselben Fehler wie bei Putins Regime. Man denkt nur kurzfristig, aufgrund von pekuniären Interessen, aufgrund von wirtschaftlichen Interessen. Bei Russland denkt man ans russische Gas. Beim Iran verlockt das Öl und das Gas. Nur man muss langfristig setzen. Die Eskalation ist ja schon längst hier. Und dieses Regime wird keine Ruhe geben. Also die Appeasement-Politik muss enden. Genau. Und die Proxys, es war ein Erfolg Israels, dass man nach dem schlimmsten Angriff an Juden, nach dem Holocaust, dass Israel den Rundumschlag, dass der gelungen ist, die Hamas wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr in einem zukünftigen Gazastreifen spielen wird. Der libanesische Präsident vor ein paar Tagen von sich gegeben hat, dass man sich Israel annähern muss. Und die Houthis, der ganzen Weltwirtschaft schaden, wenn sie gewisse Schiffe, Handelsschiffe im Roten Meer angreifen. Also das Blatt hat sich gewendet, würde ich sagen. Und die Muslimbruderschaft in Katar und das Mullah-Regime wollten einsehen, dass Israel nicht gekommen ist, um zu verschwinden, sondern gekommen ist, um zu bleiben. Und es auch kein Kolonialstaat ist, sondern das indigene Land des jüdischen Volkes. Und wir werden einen neuen Nahen Osten sehen. Sowohl in der Proxy-Politik als auch in der Innenpolitik gewisser Länder im Nahen Osten.
Hast du ein paar mehr Informationen zum Atomprogramm des Irans? Das gab ja zuletzt internationale Alarmstimmung. Und es wurde eine fortgeschrittene Urananreicherung bestätigt und wieder weitere geheime Standorte. Wie gefährlich ist denn diese Entwicklung und wie beurteilst du denn dann auch hier das Verhalten von der westlichen Diplomatie gegenüber des Regimes?
Ja, also da brauchen wir auch nicht lang um den kurzen Brei herumsprechen. Es ist mehr als gefährlich. Man darf nicht vergessen, also ich, das ist auch einer der Punkte, den ich immer versuche, international anzusprechen. Ja, also Moskau, Teheran und Peking wollen eine neue Weltordnung. Den Krieg, den die Ukraine gegen Russland führt, den Krieg, den Israel gegen die Islamisten des Mullah-Regimes im Nahen Osten führt und gegen die Hamas, der Widerstand Taiwans gegen China, das ist alles derselbe Konflikt. Man will eine neue Weltordnung. Man versucht den Westen von außen als auch von innen zu destabilisieren. Und ein Teil dieser Bedrohungslage für unsere westliche Zivilisation ist das Atomprogramm der Islamischen Republik. Es wurde viel zu lange Appeasement-Politik betrieben. Ein falscher Atomdeal, meiner Meinung nach, der Barack Obama, damals in Wien 2015, total vorbei an der Realität der Menschen im Iran. Totales Appeasement gegenüber den Herrschern, den diktatorischen Herrschern in Teheran. Das ist der falsche Weg. Ich meine, man kann von einem Donald Trump politisch halten, was man will. Aber punkto Nahen Osten denke ich, dass er Region besser versteht als seine beiden Vorgänger. Und dieses Regime nützt Dialog und unsere falsche Toleranz aus und beschwichtigt immer und relativiert. Und wie ich es auch vorhin erwähnt habe, genau dasselbe hat man auf eine andere Art und Weise leider mit Putin betrieben. Eine falsche Diplomatie. Toleranz ja, aber nicht Toleranz gegenüber Intoleranz und gegenüber Diktaturen. Mhm. Demokratien müssen sich auch verteidigen können gegen Autokratien. Sie wollen demokratische Systeme auf die Probe stellen und diese müssen auch wehrhaft sein. Und ich denke, wenn man sieht, dass man einen potenziellen Verbündeten hat, wie das iranische Volk, dann sollte man auf jeden Fall die Bedrohungslage von einem Atomprogramm sehr, sehr ernst nehmen. Besonders wenn es einen Countdown gibt, wann der Staat Israel nicht mehr existieren soll. Der 12-Tage-Krieg ist für mich auch kein 12-Tage-Krieg. Wir haben jetzt eine Waffenruhe, aber von Frieden im Nahen Osten sind wir noch sehr weit entfernt. Weil Frieden im Nahen Osten wird es erst geben, wenn die Hamas entwaffnet ist und das Mullah-Regime in Teheran nicht mehr regiert, sondern die Macht an die Iraner und Iranerinnen zurückgegeben wird. Und wie du auch erwähnt hast, die Urananreicherungen, das Regime ist jetzt vielleicht geschwächt und auch durch die amerikanischen Angriffe im Zuge des israelischen Angriffs auf die Islamische Republik. Nur dieses Regime wird keine Ruhe geben. Es ist religiös, fanatistisch angetrieben, hat auch quasi die Juden, den Staat Israel, als Feindbild ausgegeben. Und diese Ideologie verfolgt man, wie damals das Nazi-Regime. Wir haben es hier mit einer faschistischen, islamistischen Diktatur zu tun, die bereit ist, alles dafür zu tun, um die Region in den Abgrund zu stürzen. Und ich denke, es ist noch immer nicht vielen Leuten in Europa und vielen Politiker, Politikerinnen noch immer nicht klar, mit was man es hier zu tun hat. Nur die Rechnung wird nach hinten losgehen und man wird sich dann wieder fragen, wie konnte es nur so weit kommen? Und ich denke mir einfach, jetzt der 12-Tage-Krieg war nur ein Vorbote dessen, was im Nahen Osten noch alles kommen wird. Das kommt nicht von ungefähr. Der Proxykrieg ist ja zu einem direkten Krieg geworden aufgrund der atomaren Bedrohung des Mullah-Regimes gegenüber Israel. Und die USA haben die wichtigsten Urananreicherungen getroffen, um einfach eine Message zu senden, bis hier und nicht weiter. Mhm. Nun, man sieht ja bei den Verhandlungen, die nicht erfolgreich sind von europäischer Seite, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, dass diese Appeasement-Politik keine Früchte tragen und dass das der falsche Weg ist. Der richtige Weg ist einfach Frieden durch Stärke und auch die Unterstützung der iranischen Bevölkerung. Nur so kann man die atomare Bedrohung durch das Mullah-Regime eindämmen.
Wie real findest du denn, ist gerade die Kriegsgefahr? Also das Regime hat ja vor kurzem auch wieder mit Krieg gegen Israel und die USA gedroht. Du sagst ja jetzt auch gerade ganz richtig, die sind sehr geschwächt. Ist das tatsächlich eher Propaganda nach innen oder ist da tatsächlich eine reale Kriegsgefahr da, die man im Auge behalten muss?
Ja, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde sofort unterschreiben, dass wir einen Frieden im Nahen Osten haben. Und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nur wir wären gut beraten, auch alles realistisch einzuordnen und einzustufen. Und die Realität ist einfach, dass die Islamische Republik und die Hamas keine adäquaten Friedenspartner sind für einen stabilen und friedlichen Nahen Osten. Und das sieht ja nicht nur Israel so. Das sehen ja auch mittlerweile Staaten wie Ägypten oder in Nordafrika, Marokko oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, die sehen das ja genauso. Also es gibt eine Gruppe von Vernünftigen im Nahen Osten und dann gibt es leider Staaten, die schwanken hin und her und sind im Einflussgebiet des Ayatollah Khamenei. Und ja, aber ich denke, die Zeichen stehen gut, dass sich die vernünftigen Kräfte im Nahen Osten am Ende des Tages durchsetzen werden. Es ist noch ein langer Weg und aufgrund der Waffenpause, gerade im Gazastreifen, ist auch das Potenzial da, dass man einen neuen Nahen Osten schafft. Nur da kann man jetzt nicht von Tagen oder von Monaten reden. Da muss man halt auch, wie beim Iran insgesamt in Bezug auf den ganzen Nahen Osten, wirklich von Jahren reden, um zu sehen, was werden die wirklichen Auswirkungen dessen sein, was wir gerade an Geschichte erleben.
Im Iran gibt es ja gerade auch den neuen Verteidigungsrat als Reaktion auf das Scheitern im Krieg gegen Israel. Welche Funktion erfüllt dieses Gremium? Ist das tatsächlich ein Versuch, die Kontrolle über das Militär zurückzugewinnen? Und sich wieder zu stärken?
Ja, also ich muss sagen, das ist viel Propaganda und Symbolpolitik von Seiten des Regimes. Im Endeffekt hat man den Obermullah an der Spitze des Staatsapparates der Diktatur sitzen, der sowohl religiöse als auch politische Instanz darstellt. Das ist alles nur Scheinpolitik. Nur was ich denke, man ist sich auch dessen bewusst, dass man gesehen hat, wie leicht anfällig die Strukturen unterwandert werden konnten vom Mossad und auch, dass viele Iraner, die dem Regime negativ gestimmt sind, mit Israel auch kooperiert haben und Leute, die auch selbstständig gegen das Regime vorgegangen sind, dass da viele Risse und Schwächen aufgezeigt worden sind und dass das Regime sich jetzt natürlich beschwichtigt fühlt, zu zeigen, nein, wir tun da Reformen durchsetzen oder gewisse Organisationen jetzt ins Leben rufen, damit er dagegen gehalten wird und wir haben noch die Kontrolle. Das ist ja natürlich Scheinpolitik. Die Mullahs haben gar nichts mehr unter Kontrolle. Es ist vielmehr außer Kontrolle und es ist brandgefährlich für die Stabilität innerhalb des Iran. Ich hoffe auch nicht, dass es irgendwann in einen Bürgerkrieg ausartet, aber im gewissen Zeitpunkt in der Zukunft. Nur das Regime ist so schwach wie nie. Und ich denke auch, dass die Revolutionsgarden natürlich spekulieren, eventuell die Macht übernehmen zu wollen, falls Khamenei sterben sollte. Weil der versteckt sich ja eh jetzt fast dauerhaft. Man hat sie auch im Krieg gesehen mit Israel. Wo war denn der starke oberste Führer? Im sicheren Bunker. Ja? Und man darf nicht vergessen, im Konflikt mit Israel viele Atomphysiker, viele Generäle, Kommandeure, hochrangige Politiker wurden aus dem Weg geräumt. Und viele Leute sehen ja auch, das Mullah-Regime ist schwach und viele fragen sich auch, vielleicht könnte ich ein Stück vom Kuchen haben und die Macht an mich reißen. Und naja, die militärische Kontrolle wird das Regime sowieso nicht haben, weil man hat ja quasi de facto einen Staat im Staat und die Revolutionsgarden kann man vielleicht in einer größeren Ordnung ja so reflektieren wie im Libanon die Hisbollah. Also man hat einen Staat im Staat und die Revolutionsgarden haben da sehr viel Einfluss, was innenpolitisch und außenpolitisch entschieden wird. Und ich bin mir nicht so sicher, falls Khamenei stirbt, dass ein Mullah noch an der Spitze der Islamischen Republik stehen wird, sondern dass eventuell die Revolutionsgarden die Macht an sich reißen. Nur, das ist auch nicht die Antwort auf die Probleme des Iran, sondern wirklich ein Bruch mit dem Regime, auch mit den Revolutionsgarden. Weil man darf nicht vergessen, es gibt die Revolutionsgarden und das iranische Militär. Also das Regime wird ja nie die totale Kontrolle über seine beiden militärischen Arme haben, sondern der eine Arm gibt eher den Ton innerhalb des Mullah-Regimes vor und der andere ist zwar da, aber hat einfach nicht die Finanzen, die Strukturen, den Einfluss, genau, wie das Gegenpendant de facto.
Wie sind denn die Verbindungen der Hisbollah, der Houthis zu den Revolutionsgarden und wie stabil sind diese Allianzen generell im Iran mit diesen ganzen Stellvertretern drumherum? Vielleicht kannst du uns da einen ganz kurzen Überblick geben, um das ein bisschen besser zu verstehen. Das geht ja in der medialen Berichterstattung oft wirklich unter. Man hört immer nur das eine, das andere. Wie genau ist da das Gefüge, das Gesamtgefüge?
Ja, natürlich. Also seit der Revolution hat man ja sich darauf besinnt, jetzt nicht nur politisch einen Krieg im Nahen Osten zu inszenieren, sondern zu sagen, hey, wir führen einen religiösen Krieg. Und da ist jetzt nicht nur Israel mit inkludiert, sondern auch natürlich das Königshaus Saudi-Arabien auf der anderen Seite des Persischen Golfes. Und es geht einfach dem Mullah-Regime darum, auszumachen, wer wirklich die Macht oder die Vormachtstellung im Nahen Osten hat. Saudi-Arabien oder der Iran. Und man hat begonnen insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten, aber die Geschichte geht natürlich bis zu den Tagen der Revolution zurück, aber insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten quasi den schiitischen Halbmond aufzubauen, reichend vom Libanon über Syrien, über den Irak, über den Iran, auch noch quasi die schiitische Minderheit im Jemen, um quasi diese Stellvertreterkriege zu vollziehen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Houthis in Saudi-Arabien Ölraffinerien attackiert haben, bombardiert haben und dass Saudi-Arabien und die Emirate auch sehr in den Bürgerkrieg im Jemen involviert sind. Und auch bei der Thematik nicht zu vergessen, die größte humanitäre Katastrophe, die wir im Nahen Osten im Moment haben, ist im Jemen. Mit mehr als 500.000 Toten und Millionen von Vertriebenen. Nur es interessiert niemanden, weil no Jews, no news. Wenn Juden nicht involviert sind, kein Sündenbock. Wenn Muslime gegen Muslime Krieg führen und sich massakrieren, interessiert das anscheinend niemanden. Wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Und ja, man sieht einfach, wie das Mullah-Regime das aufgebaut hat, mithilfe der Revolutionsgarden. Und meiner Meinung nach sind die Revolutionsgarden die gefährlichste islamistische Organisation im Nahen Osten, weil sie es einfach geschafft hat, diese Strukturen zu schaffen über Landesgrenzen hinaus. Also der Irak, meiner Meinung nach, das ist nicht die Meinung, die ich vertrete, nur politisch sieht es so aus, dass der Irak wie eine Kolonie behandelt wird vom Mullah-Regime. Man sieht ja auch vollkommen zu Recht, dass die irakische Bevölkerung keine Lust hat, dass die Revolutionsgarden im Irak intervenieren. Das Land ist auch nach dem Einmarsch der westlichen Mächte nach Saddam Hussein überhaupt nicht mehr dessen gewillt, Unruhe zu haben und Krieg, sondern man möchte auch zur Ruhe kommen. Und man sieht ja, was angerichtet wird durch das Mullah-Regime Syrien. In Syrien, wie lange man Assad quasi unterstützt hat, natürlich auch mit Russland interessanterweise. Und viele Syrer wollen keine Mullah, keine Revolutionsgardenpräsenz in Syrien. Viele Libanesen wollen nicht die Präsenz der Revolutionsgarden. Nur natürlich aufgrund des religiösen Fanatismus innerhalb der Region ist es natürlich auch für die Revolutionsgarden leicht, potenzielle Partner rauszufiltern und Kontakte herzustellen. Und viele Leute sind auch für die Propaganda natürlich anfällig, weil der Antisemitismus im Nahen Osten oder auch quasi die Kriegsführung gegenüber Minderheiten wie Drusen, Christen, Frauen, Armenier, Kurden, das ist ja nicht erst seit gestern im Nahen Osten, sondern schon über mehrere Jahrhunderte ist das an der Tagesordnung und das tägliche Brot, gegen diese Bevölkerungsgruppen vorzugehen oder auch gegen Andersdenkende. Und ja, darum ist es nicht so schwer, dass die Revolutionsgarden Verbündete im Nahen Osten finden und im erweiterten großen Sinne als philosophischer Ansatz oder auch gesellschaftlicher Ansatz. Meiner Meinung nach fehlt es auch an Aufklärung in gewissen Teilen des Nahen Osten. Der Islam ist auch jünger als das Christentum, ist auch jünger als das Judentum. Nur es fehlt einfach eine Aufklärung. Und in Zeiten des Globalismus trifft jetzt quasi diese jüngere Religion auf die moderne. Und es kommt an sensiblen geopolitischen Punkten natürlich zu Konflikten.
Ja, danke für die Übersicht auch über die aktuellen Begebenheiten. Kommen wir noch zu einer letzten Frage, die so ein bisschen die Zukunftsperspektiven der jungen Iranerinnen und Iraner betrifft. Im Moment ist ja die wirtschaftliche Lage, wie wir eingangs erwähnt haben, schon eher als katastrophal zu bezeichnen. Die Mittelschicht bricht weg und die Armut wächst. Wie wirkt sich denn diese Krise gerade auf das gesamtgesellschaftliche Gefüge aus? Besonders eben die junge Generation, sieht die noch Zukunftsperspektiven? Ist da vielleicht dann auch dieser Wille, die Änderung endlich hervorzubrechen, größer?
Ja, also ich muss halt wirklich sagen, ich kann zum Beispiel ein Beispiel aus meiner eigenen Familie geben. Meine Familie und ich besorgen in Europa Medikamente und lassen die über Drittpersonen in den Iran liefern, weil sich meine Familie im Iran einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr Medikamente leisten kann. Oder auch gewisse Dinge des alltäglichen Lebens. Also wir schicken auch öfter Geld in den Iran. Wir helfen auch anderen Leuten. Also wir haben auch Kontakte zu einem Nomadenstamm im Iran, den wir auch finanziell unterstützen, weil das Regime gegen den Lebensraum der Nomaden im Iran vorgeht. Mhm. Ja, die Situation ist brachial. Es klingeln alle Alarmsirenen, würde ich sagen. Es ist kurz nach 12. Also der Iran steht nicht vor dem Kollaps, vor dem wirtschaftlichen. Der Iran ist bereits im wirtschaftlichen Kollaps. Und natürlich, die Leute, wenn man die immer mehr gegen die Wand drückt und überhaupt kein Raum mehr ist, um de facto zu atmen, dann wird man sich zur Wehr setzen. Und einfach diese ganzen Puzzleteile, die ich bereits als Beispiel genannt habe, ob das jetzt die Frauenrechte sind, die wirtschaftliche Lage, die Menschenrechte, die Umweltthematik, das alles geht wie ein Zahnrad ins andere Zahnrad und summiert sich irgendwann in einer Revolution. Also das Pulverfass geht auch nicht über, es ist schon längst übergegangen. Und die jungen Menschen, ja, viele zieht es natürlich ins Ausland. Also ich sehe ja auch mittlerweile in Europa viele junge Iraner, Iranerinnen, die aufbrechen, über die Türkei flüchten, über den Persischen Golf, einfach mit dem Traum, ein normales Leben zu führen, Freiheiten zu genießen, die man im Iran unter der Islamischen Republik nicht hat. Die Frage ist halt nur, natürlich sind da auch verschiedene Emotionen im Spiel. Natürlich wünschen wir uns alle eine Revolution und den Sturz des Mullah-Regimes. Und ich denke, der Tag wird auch kommen und ist nicht so weit weg. Nur auf der anderen Seite gibt es den Optimismus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Emotionen wie Angst, wie Misstrauen. Wem kann ich was erzählen? Mhm. Angst vor Krieg. Natürlich sind wir froh, wenn vom Mullah-Regime Gebäude bombardiert werden, wenn Politiker aus dem Weg geräumt werden. Aber im selben Atemzug ist es natürlich nicht etwas Schönes, wenn das eigene Land bombardiert wird und trotzdem auch wenn versucht wird, soweit es geht, minimale zivile Opfer zu haben, auch zivile Opfer es gibt. Auch wenn wir wissen, dass Israel bewusst gegen das Mullah-Regime vorgeht und dessen Institutionen bombardiert. Aber natürlich steht ja auch Angst im Raum. Angst vor Krieg, Angst davor, dass das Mullah-Regime gegen die Bevölkerung noch härter vorgeht. Und das sind einfach alles Komponenten und Dinge, die man mit einkalkulieren muss, wenn man davon spricht, was wünschen sich die jungen Menschen im Iran, wie fühlen sie sich gerade. Und ich denke, es ist sehr gespalten. Also ich denke, wo sich alle einig sind, dass wir nicht die Islamische Republik wollen. Manche sind bereit aufzustehen und zu kämpfen und kämpfen auch. Und das ist mehr als mutig. Nicht ich bin der Mutige, sondern die Menschen im Iran. Nur ich kann ihr Sprachrohr sein. Und auf der anderen Seite hat man Leute, die natürlich Angst haben, weil sie Familie haben, weil sie Träume haben, Wünsche. Nur ich denke, es muss einfach jedem klar sein, wir alle werden unsere Träume nicht erfüllen können im Iran oder auch mit Bezug auf den Iran, wenn dieses Regime an der Macht bleibt. Denn irgendwann kommt es quasi zu einem Endpunkt, wo wir als Iraner, egal ob wir Monarchisten sind oder Republikaner, Frauen oder Männer, heterosexuell oder homosexuell, ob wir jetzt Kurden sind, Perser, Balutschen, Aseris, Juden, Assyrer, Armenier etc. oder auch Araber aus Khuzestan. Wir müssen uns irgendwann nur die Frage stellen, wollen wir einen freien Iran? Oder wird unser Land endgültig zerstört? Und zwar nicht durch die USA oder Israel, wie man es uns verkaufen will, durch Regimepropaganda, sondern eben durch die Islamische Republik. Und ich denke, das Land ist es wert, dass es gerettet wird. Insbesondere die Bevölkerung verdient das Beste meiner Meinung nach. Und ein freier Iran kann sehr viel für sich selbst beitragen und auch im Sinne der Menschheit sehr viel Konstruktives. Und ja, ich denke, man schwankt irgendwo zwischen Hoffnung und Angst. Doch ich denke, aufgrund der Mentalität und der Geschichte des Landes wird die Hoffnung stärker sein am Ende des Tages.
Okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit. Wenn ihr gerne mehr zu Simon erfahren möchtet, dann findet ihr auf jeden Fall Informationen in der Beschreibung des Videos und in unserem Interview. Und dann, Simon, wünsche ich dir alles Gute weiterhin erstmal für deine Zukunft, für dein Studium.
Vielen, vielen Dank.
Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, ich wünsche dir ebenfalls einen schönen Tag. Ja.
Danke, Simon.
Danke.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.